Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Verfassungsschutzpräsident Fromm räumt seinen Posten. Hintergrund sind die Vorgänge in seiner Behörde im Zusammenhang mit der Neonazi-Mordserie. Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass beim Verfassungsschutz Akten zum Einsatz von V-Leuten in der rechtsextremen Szene vernichtet worden sind. Dies hatte parteiübergreifend für Empörung gesorgt. Fromm bat Innenminister Friedrich, ihn nach 12-jähriger Amtszeit in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken.
Dass der Chef des Verfassungsschutzes jetzt so schnell reagiert, hat viele überrascht. Fromm selbst äußert sich heute nicht, doch es liegt nahe, dass die kürzlich bekannt gewordene Aktenvernichtung in seiner Behörde den Ausschlag gegeben hat. Der Bundesinnenminister zeigt Verständnis für den Rückzug Fromms.
Er war in den letzten Monaten bedrückt über die Tatsache, dass auch seine Behörde in den vielen Jahren nicht dazu beitragen konnte, dass die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds verhindert oder aufgeklärt werden konnten.
Für diesen Donnerstag ist Fromm als Zeuge in den Untersuchungsausschuss geladen. Von ihm erhoffen sich die parlamentarischen Aufklärer eine ganze Menge. Bislang sieht für sie alles nach einem Versagen der Sicherheitsbehörden aus.
Wir können keinen bisher feststellen, von dem wir sagen, er hätte zum Beispiel bei der Mordserie intensiv in Richtung Rechtsextremismus ermittelt.
Aufgrund des Rücktritts, auch aufgrund der Aktenvernichtung bestehen erhebliche Zweifel, ob hier der Aufklärungswille der Sicherheitsbehörden besteht.
Wir werden jetzt natürlich die Aufgabe haben, herauszufinden, was der Hintergrund der Vernichtung der Akten war, welches Motiv dahinter steckt.
Die Linke fordert Konsequenzen, verlangt für den Verfassungsschutz eine Radikallösung.
Gerade die Aktenvernichtung ist für mich ein weiteres gutes Argument dafür, den Verfassungsschutz, diesen Inlandsgeheimdienst ganz abzuschaffen, denn es gibt ja praktisch keine Kontrolle mehr.
Der Rückzug Fromms wird hier in Berlin ganz überwiegend mit Respekt kommentiert. Und der Innenminister nimmt ihn auch zum Anlass, klarzustellen, dass alle Sicherheitsbehörden kritisch überprüft werden müssten. Es gehe um nicht weniger als das Vertrauen in deren Arbeit wiederherzustellen.
Im Streit über den Euro-Rettungsschirm ESM und den Fiskalpakt ist jetzt das Bundesverfassungsgericht am Zug. Die Karlsruher Richter wollen am 10. Juli über die Eilanträge gegen beide Gesetze verhandeln. Nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat waren mehrere Beschwerden beim Verfassungsgericht eingegangen. Nach Ansicht der Kläger verstoßen die Euro-Beschlüsse gegen das Grundgesetz.
Vom Verfassungsgericht bekommen die Kläger in den nächsten Tagen Post, die Einladung zur mündlichen Verhandlung vor dem zweiten Senat. Ein ungewöhnliches Verfahren. Oft urteilen die Verfassungsrichter bei Eilentscheidungen nur nach Aktenlage. Unter den Klägern gegen Fiskalpakt und ESM sind auch die Freien Wähler. Sie sehen in der Euro-Rettung ein unkalkulierbares Risiko für den Steuerzahler.
Der ESM ist ein Putsch gegen das Grundgesetz. Hier werden Rechte ohne Not abgegeben.
Um nationale Interessen geht es auch beim Koalitionsstreit über die Eurobonds, also Anleihen, die alle Euro-Staaten gemeinsam ausgeben könnten, um die Zinslast besonders für Euro-Krisenstaaten zu senken. CDU-Finanzminister Schäuble will Eurobonds für die Zukunft nicht ausschließen, wenn es eine gemeinsame europäische Finanzpolitik gäbe. Widerspruch vom FDP-Außenminister.
Das wäre ein Konstruktionsfehler, der auch die europäische Idee insgesamt gefährdet. Denn Deutschland kann nicht für die Schulden von ganz Europa aufkommen oder haften.
Die FDP bekommt Rückendeckung für ihre Ablehnung der Eurobonds vom Haushaltsexperten der SPD.
Eurobonds bedeutet eine gesamtschuldnerische Haftung. Alle haften für die Risiken oder die Schulden der anderen. Und das geht allein in Deutschland mit dem Verfassungsrecht nicht. Also rechtlich nicht möglich und politisch kann es auch nicht funktionieren.
Aus der Union gibt es dagegen für Schäubles Zukunftsvision einer europäischen Finanzpolitik, Eurobonds inklusive, durchaus Unterstützung.
Wenn auf europäischer Ebene Kontrollmöglichkeiten vorhanden wären in die Haushalte der einzelnen Mitgliedsländer, wenn Durchgriffsmöglichkeiten vorhanden wären, dann könnte man über so etwas nachdenken.
Sollte es Eurobonds geben, dann könnte nach internen Berechnungen des Finanzministeriums der deutsche Haushalt mit bis zu 25 Milliarden Euro zusätzlich belastet werden.
Der Bankenskandal in Großbritannien hat jetzt auch personelle Konsequenzen. Nach der Rekordstrafe wegen Zinsmanipulationen räumt der Verwaltungsratschef bei Barclays, Ages, seinen Posten. Die Großbank hatte versucht, die Zinsen im sogenannten Interbankenverkehr zu beeinflussen. Es geht dabei um den LIBOR-Satz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen. Barclays muss deshalb umgerechnet etwa 360 Millionen Euro Strafe zahlen.
Er nahm heute Morgen seinen Hut, Martin Agris, der Aufsichtsratschef. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass das nicht reichen wird, um die öffentliche Empörung über diesen neuesten Bankenskandal zu beruhigen. Denn das, was bei Barclays passiert ist, weitreichende Zinsmanipulationen über Jahre, betrifft voraussichtlich Transaktionen von mehr als 200 Billionen Euro weltweit. LIBOR ist das Fundament für alle anderen Zinssätze. Jeder kleine Kredit hängt am Ende davon ab. Diesen Zinssatz zu manipulieren ist ernst, das ist ein wirklicher Abgrund, der sich hier auftut. Und es kommt noch schlimmer. Insider sind sich sicher, dass in die illegalen Praktiken, die jetzt hier ans Tageslicht kamen, noch weitere Banken verwickelt sind. Das hier, glaube und fürchte ich, ist nur die Spitze des Eisbergs. Das geht gar nicht anders, denn dieser Zinssatz wird nicht von einer, sondern von mehreren Banken festgelegt. Und deshalb ist es ganz unmöglich, dass dieser Skandal auf Barclays beschränkt bleibt. Bob Diamond, der oberste Barclays-Chef, wird am Mittwoch Parlamentariern Rede und Antwort stehen müssen. Der britische Premier erklärte derweil heute im Parlament, sehr schnell einen weiteren Ausschuss einsetzen zu wollen. Die Öffentlichkeit will zweierlei. Sie wollen, dass Banker, die falsch gehandelt haben, bestraft werden, und sie wollen wissen, was hier eigentlich passiert ist. Trotz solch populärer Sätze wird Cameron zu heftige Angriffe auf die Banken verhindern wollen, so wie er auch in Brüssel immer wieder auf Ausnahmeregelungen für seinen Finanzsektor drängt. Aber dieser Skandal ist so tiefgreifend, dass das Vertrauen in die Londoner City mit jedem Tag mehr schwindet. Ein klarer, schneller Schnitt ist jetzt der einzige Fluchtweg nach vorn, auch für den bankenfreundlichen Cameron.
In Frankreich sieht sich Präsident Hollande 7 Wochen nach seinem Amtsantritt mit einem großen Haushaltsloch konfrontiert. In diesem und im nächsten Jahr fehlen insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro. Das hat der Rechnungshof mit Blick auf die internationalen Sparzusagen festgestellt. Der Fehlbetrag resultiert in erster Linie aus der negativen Konjunkturentwicklung. Die sozialistische Regierung kündigte nun einen Nachtragshaushalt an. Deutschland und die Schweiz haben sich nach jahrelangem Streit über die Anflüge auf den Züricher Flughafen geeinigt. Viele Maschinen fliegen über Süddeutschland. In den betroffenen Regionen klagen die Bewohner über Fluglärm. Nach dem ausgehandelten Kompromiss sollen die Menschen dort am Abend entlastet werden. Im Gegenzug lässt Deutschland morgens mehr Flüge zu. Die Einigung muss noch von den Parlamenten beider Länder gebilligt werden.
Zum Abschluss des 10. Jahrestages der Flugzeugkatastrophe von Überlingen hat die Stadt gestern Abend der 71 Opfer gedacht. Zu der Andacht an der zentralen Gedenkstätte waren auch viele Angehörige der Toten gekommen. Am späten Abend des 1. Juli 2002 war über dem Ort ein Frachtflugzeug mit einer russischen Passagiermaschine zusammengestoßen. Alle Insassen starben, unter ihnen 49 Kinder.
Der Regensburger Bischof Gerhard Ludwig Müller erhält eine Schlüsselposition im Vatikan. Papst Benedikt XVI. Ernannte ihn zum Präfekten der Glaubenskongregation und damit zum obersten Glaubenshüter der katholischen Kirche. Zugleich wurde Müller zum Erzbischof erhoben. Der 64-Jährige gilt als konservativ und polarisierend. Durch seinen Umgang mit katholischen Laien in seinem Bistum handelte er sich Kritik der Kirchenbasis ein.
Altbundeskanzler Helmut Schmidt ist in Berlin mit dem Erik M. Warburg-Preis ausgezeichnet worden. Mit ihm ehrt das deutsch-amerikanische Netzwerk Atlantikbrücke Persönlichkeiten, die sich um Deutschlands Platz in der westlichen Allianz verdient gemacht haben. Schmidt gehörte zu den ersten Mitgliedern der vor 60 Jahren gegründeten Atlantikbrücke. Ziel des exklusiven Vereins ist es, Kontakte zwischen Führungskräften aus Politik, Wirtschaft und Militär dies und jenseits des Atlantik zu vermitteln.
Für die Hauptuntersuchung bei TÜV, DEKRA und GTÜ gelten ab sofort neue Regeln. Autos werden zu Beginn der Untersuchung Probe gefahren. Besonderes Augenmerk der Prüfer liegt künftig auf elektronischen Sicherheitssystemen. Der Fahrzeughalter erhält nach der Untersuchung eine exakte Auflistung der festgestellten Mängel. Und von jetzt an gilt die neue Plakette auf den Tag genau 2 Jahre. Wer seinen Wagen mit mehr als 2 Monaten Verspätung zur HU anmeldet, muss 20% höhere Gebühren zahlen. Nach dem Gewinn der Fußball-EM ist die spanische Nationalmannschaft nach Madrid zurückgekehrt. Dort wurde das Team um Trainer Del Bosque zunächst vom spanischen König Juan Carlos empfangen. Mit dem 4:0-Sieg über Italien hatte sich Spanien den dritten großen Titel in Folge gesichert. DFB-Sportdirektor Sammer soll Bayern München zu neuen internationalen Erfolgen führen. Der Europameister von 1996 übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Sportvorstands beim deutschen Fußballrekordmeister. Er ersetzt Christian Nerlinger, der nach 4 Jahren seinen Posten räumen muss. Sammer hat seit 2006 das Nachwuchskonzept des Deutschen Fußballbundes entscheidend mitgeprägt. Erstmals seit 25 Jahren stehen wieder 2 deutsche Tennisspielerinnen im Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon. Sabine Lisicki besiegte die Weltranglistenerste Maria Scharapova aus Russland sensationell mit 6:4 und 6:3. Angelique Kerber gewann gegen die Belgierin Kim Clijsters mit 6:1 und 6:1. Beide spielen nun gegeneinander um den Einzug ins Halbfinale. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. Juli.
Kühle Meeresluft verdrängt vorübergehend auch in den südöstlichen Landesteilen die feuchtwarme Luft, sodass die Unwettergefahr zumindest morgen gebannt ist. Mitte der Woche steigt dann das Schauer- und Gewitterrisiko wieder. In der Nacht gibt es in der Südosthälfte noch weitere Regenfälle, zum Teil sind auch heftige Gewitter möglich. Es gibt entsprechende Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Im Nordwesten ist es meist trocken und zum Teil auch klar. Morgen Vormittag regnet es in Odernähe noch gebietsweise. Auch sonst überwiegen die Wolken und es gibt einzelne Schauer, im Süden auch Gewitter. Recht freundlich wird es im Westen und Nordwesten. Bei Gewittern sind Sturmböen möglich, sonst weht der Wind meist schwach bis mäßig. In der Nacht kühlt es ab auf 17 Grad am Inn und 7 Grad in der Eifel. Morgen Höchstwerte zwischen 16 Grad auf Rügen und 26 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Am Mittwoch anfangs viel Sonnenschein, später in der Südwesthälfte einzelne Schauer und Gewitter. Donnerstag und Freitag wieder schwülwarm mit Sonne, aber auch dichten Quellwolken und zum Teil heftigen Schauern und Gewittern.
Die Tagesthemen melden sich um 22.15 Uhr. Ingo Zamperoni fragt den Vorsitzenden des NSU-Untersuchungsausschusses Sebastian Edati, warum der Verfassungsschutz auf dem rechten Auge blind war. Und wir berichten über den neuen obersten Glaubenshüter im Vatikan. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.